Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin der Felix Kraft und heute habe ich hier die Dubai-Schokolade der Funkmusik zu Gast, nämlich zwei Kollegen von der Gruppe Funky Times, und ich bin schon echt sehr gespannt auf das Gespräch, denn es ist heute nicht einfach nur so ein Schlagzeuger-Interview-Trommel-Talk, sondern ich habe mir neben dem Schlagzeuger noch den Bassisten der Band eingeladen, und wir werden so ein bisschen auch über das Zusammenspiel, über Schlagzeug und Bass sprechen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage einfach mal ein funky Hallo an den Leo und an den Sebastian. Hallo, Leo erstmal.
Gute, hi. Danke für die Einladung. Also, bin sehr gespannt.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Hallo, Sebastian.
Hallihallo, schön da zu sein.
Ich erkläre mal ganz kurz, der Sebastian ist der Bassist der Band und der Leo der Schlagzeuger, und er singt auch, also zumindest bei dem Konzert, bei dem ich war, bei mindestens einem Stück. Waren es sogar mehr Stücke? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, sind ein paar mehr, ja. 2-3 insgesamt.
Auch da bei dem Live-Konzert?
Ja, genau.
Ja, siehst du, ja. Mir ist nur bei der Zugabe wirklich aufgefallen, da hast du gesungen.
Genau, da stand ich auch vorne, bei den anderen Songs.
Ah ja, genau, da standst du vorne, darum ist es mir aufgefallen.
Genau, genau. Und bei einem Song singt dann der Jules, also der Gitarrist, auch mit, und den sieht man natürlich nochmal deutlicher, weil er steht vorne, ne? So, genau. Aber singen wir dann zusammen. So ein Brüderding.
So ein Brüder, ja, da müssen wir gleich auch mal drüber sprechen noch. Wem Funky Times kein Begriff ist, der hat natürlich komplett Instagram und TikTok verpasst, weil da seid ihr vor allem viral gegangen, wie man heutzutage sagt, habt einen ziemlichen Bass erzeugt. So einen Bass erzeugt, dass ihr beispielsweise mit Kenny Dolfer zusammengespielt habt. Also ja, wirklich Wahnsinn, da müssen wir gleich auch drüber sprechen. Und da merkt man schon, es gibt einige Sachen, über die wir sprechen müssen. Funky Times ist eine junge Band. Da wäre auch schon so die erste Frage. Beim Sebastian habe ich es rausgefunden. Du bist, glaube ich, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, 30 Jahre alt.
Yes.
Das ist, würde ich mal jetzt ganz unverschämterweise, aber mit meinem Alter darf ich das sagen, schon quasi mittelalt. Aber Leo, bei dir konnte ich überhaupt nicht rausfinden, wie alt du bist.
Ah, das ist schon mal gut, dass das Internet nicht ganz so transparent. 30 auch, tatsächlich. Ja.
Auch 30. Genau. Das heißt, ihr seid alle so um den Dreh 30, eher minus, oder?
Eher minus, also wir sind eher so die Bandältesten, ne? die anderen sind so 2-3 Jahre jünger.
Der Funkrat.
Der Funkrat.
Der ältesten Funkrat, das ist gut. Genau, und ihr habt euch gegründet schon vor 5 Jahren. Ist das richtig?
Ja, das erste Konzert, das war 2019, genau. Und so fing das an.
Ja, ist schon ganz schön lange her, oder?
Ja, jetzt mittlerweile, ja, doch. Also hat es angefangen, es war halt nicht wirklich so, dass wir schon als komplette Band unterwegs waren oder so, ne? Das waren halt so die ersten kleinen Snippets, die wir damals dann angefangen haben zu drehen, und dann kam halt Corona, ne? Und dann kam er erst 2-3 Jahre später angefangen, wirklich als Band so richtig zu spielen.
Ganz am Anfang warst du das vor allem, Leo, mit deinem Bruder zusammen, der Gitarre spielt, und mit der Julia, wenn ich das richtig gesehen habe, die auch Gitarre spielt.
Ja, genau so ist es. Also wir haben zu dritt angefangen, ja.
Und was habt ihr euch dabei gedacht, zu dritt anzufangen, und ihr habt sofort dann irgendwelche Videos gedreht oder so? Also wie war das Konzept am Anfang?
Nee, das Konzept war so, die Julia und der Jules, mein Bruder, die haben zusammen ein Konzert gespielt in so einem Schloss Lichtenberg. Und so klassisch, das ist so eine Klassikwelt einfach, ne? Alles schön bestuhlt und so weiter. Und dann war ich dabei als Techniker und habe auch einen Song auf der Cajon mit begleitet. Und dann hat uns da der Veranstalter gefragt, ob wir zusammen ein Konzert irgendwie veranstalten könnten. So. Und das war dann, es sollte ein Frank Sinatra Tribute werden. Und damals waren wir einfach gut drauf und so ein bisschen naiv und haben gesagt, ey, Frank Sinatra, gar kein Problem, machen wir, ne? Wir sind dabei. Und dann ein Jahr später kam dieses Konzert. Wir hatten keine Ahnung, wie wir dieses Programm vorbereiten sollten. Also die Schnittmenge war relativ gering am Anfang. Und dann haben wir über den Sommer hinweg sehr viel geprobt, sehr viel gemacht und haben da so ein Konzept zusammengestellt, eine Show. Und dann kam es halt zu diesem Konzert und wir wollten es jetzt auch entsprechend bewerben. Und in dem Zug kam dieser Funk-Part um die Ecke, den wir damit eingebaut haben. Bei All of Me war es, glaube ich. Um einfach dieses ganze Genre, dieses ganze Frank Sinatra und Big Band Swing-Feeling so für uns ein bisschen attraktiver zu machen. Also wir wollten einfach so ein bisschen unsere Mucke damit reinbringen, weil wir uns da wirklich so ein Stück weit verstellt haben. Und dann kam es zu diesem Funk-Part, und den haben wir dann einfach aufgenommen, um für dieses Konzert Werbung zu machen. Und das waren einfach unsere Funky Times. Also wir hatten einfach quasi eine Funky Time. Das war wirklich einfach nur so relativ stumpf gedacht. Und dieses Video ging halt einfach wirklich gut. Wirklich viral. Also das war wirklich eine Überraschung für uns. Und im Endeffekt genau wollten wir das Konzept bewerben. Aber dann haben wir uns gedacht, okay, wenn das funktioniert, machen wir das gleiche nochmal, weil es macht halt einfach Spaß, Funk zu spielen. Ne? Und so ging es dann einfach zu dritt weiter. Und das war wirklich eine ganz, ganz andere Ecke. Also wir haben uns nie gedacht, wir setzen uns jetzt hin und machen irgendwie Instagram-Videos oder sowas. Also es war ein reines Mittel zum Zweck für diese Veranstaltung. Und das war eine einmalige Sache. Also das, ja, seitdem haben wir auch diese Art von Musik nie wieder so performt.
Okay, verstehe. Das ist schon mal eine sehr gute Bandgeschichte. Hört sich sehr gut an und ist vor allem auch mehr als glaubhaft. Finde ich super spannend. Was ich gedacht hatte sofort, als ich habe euch vor 2 Wochen oder so live gesehen, auch in Köln, quasi inkognito, wusste nicht, dass ich da war, sondern war da einfach nur ganz normal als Zuhörer mit dem Bassisten einer meiner Bands auch zusammen, der nämlich auf euch aufmerksam geworden ist und gesagt hat, hier, da ist ein Konzert und wir machen das häufiger mal so, dass wir sagen, da ist ein Konzert, lass uns da mal hingehen und dann gucken wir uns unterschiedliche Sachen an. Und ihr habt in einem Club gespielt in Köln, wo ich total viele nostalgische Gedanken und Gefühle hatte. Es war im MTC, umgestaltet mittlerweile. Ich komme aus Köln und habe da früher total häufig gespielt mit Bands. Und das war total schön. Das war ein schnuckliges, kleines Konzert. Die Stimmung war mega gut. Und ich habe so gedacht, als ich euch gesehen habe und auch so die Videos, ich kenne ja so die neueren Videos vor allem, gesehen habe, eher gedacht, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so 5 Musikstudenten sind, die irgendwann mal während des Musikstudiums die Aufgabe gekriegt haben an der Poppe, mach doch mal eine Konzeptband und auch komplett mit Marketing, allem drum und dran und guckt mal, ob das funktioniert. Weil es ist so irgendwie, es passt alles wie Arsch auf Eimer. Also sowohl die Musik ist irgendwie retro-stylisch, das Outfit ist cool, ihr spielt alle wirklich unfassbar gut. Da sind viele Sachen drin, wo man so als Musiker denkt, okay, da sind auch Jungs und Mädels, die versuchen irgendwie auch was zu demonstrieren. Sind viele Unisono-Licks drin und so. Und da habe ich gedacht, könnte auch so sein. Und darum finde ich diese Geschichte tatsächlich total spannend.
Ja, also so hat's angefangen einfach, ne? Und am Schluss, ich meine, Sebastian hat dann auch mit Jules zusammen da bei der Pop-Akademie auch studiert und so kamen wir dann zusammen und das war eine enorme Bereicherung dann. Aber das war dann eben erst zu dem Zeitpunkt, wo wir wirklich angefangen haben, auch als Band Konzerte zu spielen.
Puh, da bin ich ja beruhigt, dass zumindest ein Teil meiner Vorstellung stimmt. Genau, Sebastian, kommen wir mal zu dir. Du bist wann dann zu der Band dazugekommen?
Ich glaube, das war 2022, oder Leo?
Ganz genau.
Das müsste 22, ja genau. Also das war eine lustige Situation. Ich habe einen Anruf gekriegt über viele Ecken, weil wohl Not am Mann war, was den Bass betrifft. Und dann ging es halt drum, ich glaube, das war echt noch innerhalb der Woche, dass am Wochenende ein Support-Gig für Dirty Loops ansteht und ganz dringend ein Bassist gebraucht wird. Und da habe ich mir seit, was weiß ich, 2 oder 3 Tagen und Nächten das ganze Zeug reingeknüppelt. Ja, und seitdem bin ich bei Funky Times.
So war's.
Krass, also sehr, wirklich sehr kurzfristig und sehr spontan.
Unfassbar kurzfristig. Ja.
Unfassbar.
Also wir haben damals keinen gefunden, der das irgendwie spielen kann oder will. Auch so kurzfristig. Das war eine riesen Herausforderung. Wir haben auch immer echt gedacht, okay, wie machen wir das? Wie spielen wir überhaupt diese Konzerte? Und es war halt für uns ein riesen Ding. Wir wollten, ne, vor Dirty Loops so einen Gig zu spielen, ist halt so, ne, wann kriegt man so die Gelegenheit? Und haben halt wirklich alle Register gezogen. Und Sebastian hat einfach wirklich 2 Tage vorher dann sich den ganzen Kram draufgeschafft und so und hat das Ding genagelt. Und es hat halt, ja, es hat riesen Spaß gemacht. Es war einer der besten, bereicherndsten Konzerte überhaupt. Und ich war gestern tatsächlich auch wieder auf einem Dirty Loops Konzert im Kolossal. Wow. Also ich bin immer total beseelt. Also es ist.
Ja, vielleicht noch lustig zu der Story zu sagen. Ja, also das war auch für mich ein ziemlich glücklicher Zufall, weil ich kannte Funky Times auch schon über soziale Medien und zwar noch bevor ich bin 2020 an die Pop-Akademie gekommen und als das dann das erste Mal losging, ich kenne die quasi von Anfang an und ich habe die ganze Zeit schon immer gedacht, oh ey, das gefällt mir voll. Das ist so sowas von cool. Das war aber noch bevor ich in diesem Pop-Akademie-Kreis oder so, wo man halt die ganzen MusikerInnen kennenlernt irgendwie so, bevor ich da sozialisiert war. Das war, ich komme ursprünglich aus dem Stuttgarter Raum und ich habe das noch, bevor ich nach Mannheim gezogen bin, wie gesagt, gekannt und zu schätzen gelernt und fand es voll geil. Und dann war das umso mehr mit diesem Dirty Loops-Gig cool, weil ich auch, ich bin ein riesengroßer Dirty Loops-Fan. Der Henrik Linder ist einer der Leute, die mich zum Üben inspiriert hat als Jugendlicher, Schrägstrich junger Erwachsener irgendwie so am Ende der Schullaufbahn. Und es war wirklich voll geil, dass das so einfach funktioniert hat.
Ja, coole Geschichte. Aber nochmal kurz zurück. Also ihr habt zu dritt die Band gegründet mit deinem Bruder und mit der Julia. Und ihr habt aber auch noch einen Keyboarder dabei, den André. Wann ist der dazu gestoßen?
Der André, das war auch quasi um diesen Zeitraum herum, ja. Also das war, glaube ich, dann wirklich einer der ersten Konzerte so, die wieder stattfinden konnten, so dieser Dirty Loops Kick damals, ja. Und davor haben wir dann auch mit Bläsern erst gespielt, so, das musste sich alles erstmal etablieren. Also hatten wir eine ganze Reihe von Formationen, bis wir dann jetzt eben so mit Keyboard und Bass quasi so den Fokus immer noch auf den Gitarren auch haben, natürlich auch Bass und Keys featuren, aber die Melodien, die werden eben größtenteils von den Gitarren gespielt und erzählt und auch von der Präsenz her soll das im Vordergrund sein erstmal.
Und wie ist der André dazu gekommen? Kurz als Frage.
André war auch quasi ein Studienkollege von meinem Bruder. Also auch über tatsächlich die Mannheimer Ecke. Genau. Und da haben sie sich eben gekannt. Es war dann so, dass wir damals unsere erste EP aufgenommen haben und da ist dann auch ist Jules quasi zu André gefahren, hat dort die ganzen Recordings gemacht für die Keyboards. Es war so irgendwie eine 2-Tage-Session und da hat er quasi einfach tausend Ideen, alles Mögliche eingespielt und es war einfach ein Segen so. Wir konnten damit super arbeiten und haben damit unsere erste EP komplett fertig machen können. Und dann kannte er natürlich auch schon einen Großteil der Songs vom Repertoire und dann konnte man da so gut drauf aufbauen. Genau.
Spannend, sehr spannend. Jetzt habe ich gelesen und recherchiert. Wie gesagt, es war tatsächlich gar nicht so einfach, da irgendwie Sachen rauszufinden. Aber immerhin konnte ich rausfinden, Leo, dass du angefangen hast mit Schlagzeug erst mit 15 Jahren, ist das richtig?
Ja, das stimmt tatsächlich, ja.
Ja. Was hast du vorher gemacht?
Naja, wir haben also halt als Kids mit so Klavierunterricht angefangen, so mein Bruder auch tatsächlich. Und bei mir kam dann, ich wollte Saxophon spielen, dann hieß es ja, soll man mit Klarinette anfangen, kann man beides am Schluss, ne? Das war so eine Nummer und dann, genau, das habe ich halt immer so mit, jetzt nicht mit der größten Leidenschaft verfolgt, ja. Also ich habe halt immer so am gleichen Tag noch so ein bisschen geübt und so, bin da zum Unterricht und war so, scheiße. Ja, und das war so die Art von musikalischem Leben, was ich da so hatte, ne? Und für mich ging es eigentlich erst los, so richtig, dass ich die Musik so in mein Herz gelassen habe oder dass da richtige Leidenschaft gekommen ist mit dieser Band Experience, haben wir es dann immer genannt. Also in dem Moment, wo wir wirklich so als kleine Gruppe zusammen Mucke gemacht haben, kamen halt, also sind ganz andere Türen irgendwie aufgegangen. Und es waren so die erste Band, die wir hatten, habe ich auch noch überhaupt keinen Bezug zu Schlagzeug gehabt. Da habe ich dann irgendwann angefangen zu singen und so ein bisschen Gitarre zu spielen. Das waren so die ersten Berührungspunkte. Aber dann ab da haben wir jeden Tag...
Wie alt warst du da?
Da war ich 14 ungefähr. Das fing dann an mit diesen Banderfahrungen und ich habe auch schon immer die Drums dann gesehen, habe mir gedacht, boah, ich will das unbedingt spielen. Ich hatte auch beim Saxophonunterricht dann, da war auch ein Schlagzeug gestanden. Ich war immer so, boah, ich habe so Bock, dieses Instrument zu spielen. Aber es war wirklich so, dass unser damaliger Schlagzeuger, der hat uns nicht erlaubt, an die Drums zu gehen. Der war so ein richtig spezieller Drummer.
Zu Recht.
Ja. So. Und irgendwann hatten wir dann die Gelegenheit.
Meine Becken.
Ja, irgendwann haben wir dann aus Scherz eine Band gegründet. Das war damals über Partyfans, das war so eine Art Facebook-Format hier in der Region. Damals war es für uns die Welt, aber es war anscheinend nur regional. Und da haben wir dann so eine Message reingeschrieben, dass wir eine Band gründen wollen. Wir suchen noch eine Sängerin und einen Drummer. Und dann haben wir wirklich eine gefunden, eine kleine Band. Und der Drummer hat dann seinen Schlagzeug bei uns hier in den Keller gepackt. Und ab dem Zeitpunkt haben wir jeden Tag Drums gespielt. Das war quasi dann die erste Möglichkeit zu drummen und ja, ich habe mit meinem Bruder zusammen gleichzeitig quasi angefangen. Und dann seitdem war für mich ein komplett also musikalisch und was so Leidenschaft angeht, war das für mich wie so ein Schalter, der umgelegt wurde. Also damals gab es dann wirklich keinen Tag, wo ich irgendwie nicht gedrummt hätte oder so.
Und du hast mit deinem Bruder zusammen angefangen, das heißt, der Jules hat dann auch so den Dreh, ein paar Jahre jünger als du, auch erst angefangen mit Gitarre.
Nee, der hat angefangen Drums zu spielen. Der hat vorher
auch dann?
Ja, der, also für ihn war das halt genau wie für mich, also es hat einen riesen Spaßfaktor einfach, ne? Und dann haben wir einfach jeden Tag gedrummt, so. Und er hat aber schon, ich glaube mit 9 oder so angefangen, 8, 9 mit Gitarre. War dann aber bei ihm auch so, er hat so Konzertgitarre gespielt und so und das hat alles noch nicht so gezündet und dann fing es an irgendwann mit E-Gitarre. Und dann, ja, der hat dann Sachen gespielt, so Sweet Child of Mine und sowas. Das war dann diese allererste Band, wo ich immer so, boah, Jules, das geht eigentlich bei dir ab. Und für ihn war es dann auch wirklich so, dass der seine Gitarre nicht aus der Hand gelegt hat. Der war dann 4 Stunden hier. Der hatte die immer umhängen. Der hat sich ein Brötchen gemacht, der hatte immer seine Gitarre dabei. Also der da bei ihm, da war dann auch klar, für den gibt es keinen anderen Weg.
Hast du dann Schlagzeugunterricht genommen oder auch Schlagzeug studiert oder irgendwas gemacht in die Richtung?
Ja. Also wir haben halt hier erstmal sehr viel einfach ausprobiert. Also ich hatte einfach dieses Drumset und ich habe mich so damit beschäftigt und wir haben viel gejammt. Ich hatte dann meine erste Band als Drummer und dann hatten wir die großartige Gelegenheit, ein Bandcamp Hammelburg so Workshops zu machen. Also da gehst du als Band hin und dann hast du ein Abschlusskonzert und sowas und Workshops. Und in dem Jahr war zufälligerweise der Benny Greb einfach mal Dozent. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Und hatte da ein paar Stunden dann auch gehabt und es ist unfassbar intensiv, allgemein dieses Bandcamp. Und dann hast du halt noch so einen Benny, der dir ein paar Sachen zeigt. Und wie ich dann nach Hause gefahren bin oder wie ich dann zu Hause war, und er hat gemeint, ja, er hat irgendeine DVD mal aufgenommen, ne? Soll ich mal reingucken? Dann habe ich mir die halt geholt. Es war Language of Drumming. Und dann habe ich erst gecheckt, wer da eigentlich gerade Dozent war. So. Und bin halt der unfassbare Benny Greb-Fan geworden und war dann bei ein paar Drumcamps von ihm und hab dann nach Aschaffenburg habe ich noch Schlagzeugunterricht dann angefangen, genau. Das war aber also wirklich dann erst so ab dem Zeitpunkt, wo ich dann auch den Bandy kennengelernt habe, dass das so richtig nochmal Fahrt aufgenommen hat.
Du hast viel auch dann so dich mit Recording und mit Aufnehmen und solchen Sachen angefangen zu beschäftigen.
Das kam alles erst später, also ich bin dann, also ich habe noch eine Ausbildung gemacht und war dann auch mal, ich muss unbedingt Mucke, ich will Mucke machen, weil ich hatte damals sehr wenig Zeit.
Was für eine Ausbildung hast du gemacht, Marc? Kurz
als Akustiker.
Als Akustiker. Also schon nicht fachfremd, sondern schon auch in der ganzen Szene quasi.
Immer, drin. Ja. Also Musik und Hören, also so Audiologie, so, das ist auch so ein bisschen, liegt ein bisschen in der Familie. Und das war auf jeden Fall immer noch eine Schnittmenge. Viel über Akustik gelernt, auch schon damals in der Ausbildung. Das hat mir schon sehr getaugt. Und ich wollte aber unbedingt weg von diesem Alltagsding, so, das habe ich halt 3 Jahre voll mitbekommen und alles im gleichen Laden und so weiter, das war für mich auch schon eine harte Zeit irgendwie, also währenddessen haben alle anderen studiert und sind sonst wohin gezogen und genau, dann wollte ich unbedingt Musik studieren, dann habe ich auch überall beworben und wurde dann in Osnabrück genommen, über ein paar Umwege und habe halt dann nach der Ausbildung angefangen, klassisches Schlagwerk zu studieren.
Okay.
Genau. Das habe ich 1 Jahr gemacht, aber ich hatte noch keinen Kontakt, also tiefen Kontakt ins Recording. Also mein Recording war immer, also muss man, also mein Bruder kann auch Geschichten erzählen, aber ich habe das auch immer erzwungen, habe damals Cubase benutzt, damals war der Workflow noch so, wow. Es war ein Riesen, also bis wir mal so ein MIDI-Keyboard am Start hatten oder so, das hat alles Ewigkeiten gedauert. Aber wir haben ein paar Recordings von damals, die sind auch noch auf der Festplatte. Ja, aber das war alles immer so ein bisschen, ich hab's so hart probiert, aber ich hatte leider keine Ahnung, wie es wirklich funktioniert. Und das Recording, das kam eigentlich erst dann in Lübeck und wie ich mir dann irgendwann mal ein Mac geholt habe und hatte dann Logic und so und dann ging das da richtig los. Aber das kam erst später, das kam auch nach Osnabrück erst. Und dann zufällig genau in den Lockdown-Bereich und dann haben wir eben alles selber produziert. Mhm. Das hat dann da ziemlich reingespielt.
Ja. Super interessant. Sebastian, du hast wann angefangen mit... Ich tipp mal einfach. Ich sag mal, du hast Bass angefangen zu spielen mit 16. Vorher hast du Klavier und Gitarre gelernt. Klavier musstest du schon mit 6 damals machen, weil deine Eltern gesagt haben, Kind, mach was Vernünftiges.
Lustig. Es ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Ich war 14, als ich Bass gespielt habe. Ich habe eine klassische Ausbildung. Also ich habe Klarinette und Klavier gelernt ein bisschen und dann auch viel Orgel gespielt tatsächlich. Also hatte einen sehr guten Kirchenmusiker im Ort, dem ich viel zu verdanken habe. Und das mit dem Orgelspielen habe ich auch noch echt bis vor 2 Jahren so im Gottesdienst ab und zu so verfolgt, wo das noch ging. Meistens dann immer sonntags nach dem Gig, nach dem Heimweg vom Gig, noch kurz die Orgel mitgenommen und dann schlafen gegangen. Richtig losgegangen ist das mit dem Bassspielen im Sommer, als ich 14 war. Da habe ich mir bei Thomann einen Harley-Benton-Bass mit Verstärker für 120 Euro im Bundle bestellt.
Und das Einsteiger-Set.
Ja, ganz genau. das war wirklich grandios. Also es ging dann wirklich so los. Ich hatte zu der Zeit, konnte ich Noten lesen und alles und hatte schon so zumindest so ein bisschen einen Hintergrund, was das Handwerkszeug anbelangt. Und auch, ich habe viel in Musikvereinen gespielt damals und habe so ein bisschen schon ganz grob einen Plan gehabt, was ich denn so als Bassist spielen muss und so. Aber ich konnte die Peripherie noch nicht. Wie bringe ich jetzt die Musik aus meinem Kopf aufs Instrument? Und dann habe ich mich hingesetzt in den Sommerferien. Meine Eltern waren im Urlaub. Ich bin einfach daheim geblieben, hatte sturmfreie Bude und Zeit und habe nichts anderes gemacht, wie den ganzen Tag von morgens bis abends Bass zu spielen. Zu meinen Lieblingsaufnahmen, meine Lieblingsmusik dazu. Ich bin ein riesengroßer Queen-Fan. Und ich hatte diese Queen Platinum, diese silberne CD, die irgendwie jeder hat. Die hatte ich. Und noch ein Live-Album, Live in Rio, glaube ich. Und die habe ich einfach von oben bis unten gespielt. Das war das eine. Und das andere war, der Funk war schon allgegenwärtig. Meine Mom ist ein riesengroßer Candy Dulfer-Fan. Das heißt, von ganz klein auf lief bei mir zu Hause immer Candy Dulfer und auch Maceo Parker und so Zeug. Und das waren so die zwei Sachen musikalisch, mit denen ich dann da irgendwie so richtig gestartet bin. Und das ging bei mir wirklich so, dass ich bin von der Schule heimgekommen, ich bin in mein Zimmer, ich habe Bass gespielt. Meine Mama wollte irgendwann, dass ich mal was esse, habe ich nicht gemacht, ich habe trotzdem Bass gespielt. Und es war wirklich, es ging durchgehend, es war absolut cool. Dann die ersten Schulbands am Start gehabt. Ich habe immer viel Big Band gespielt. Also wir hatten eine tolle Schulbig Band mit einem richtig coolen Lehrer, der auch super viel, super motivierend war. Und wir hatten, ich komme aus Göppingen, das ist im Vilstal, quasi ganz grob zwischen Stuttgart und Ulm. Wir hatten dort eine ganz, ganz coole Bandhaus-Szene. Da war eine alte Kaserne von den Amerikanern, wo es so ein Bandhaus gab, wo quasi, also ehemaliges, ja, einfach so eine Unterkunft von denen, wo dann jedes Zimmer sozusagen als günstig Proberaum vermietet wurde. Und da hingen wir früher einfach die ganze Zeit immer ab, meine Kumpels und ich, und haben dann da Mucke gemacht. So ist das Ganze dann irgendwie gekommen. Und dann habe ich ganz lang, also ich habe immer viel Bass gespielt, habe aber dann auch noch mal was anderes gelernt. Also ich bin dann direkt nach der Schule an die Uni, habe meinen Ingenieur gemacht, habe einen Bachelor gemacht als Werkstoffingenieur, und habe aber immer viel gespielt die ganze Zeit und habe mir immer auch irgendwie schon während der Studienzeit so weitestgehend alles finanziert über Gigs, halt ultra viel Cover-Sachen und so. Und habe in der Zeit viel gelernt, war dann fertig mit dem Bachelor, also mit dem Ingenieurs-Bachelor, und dann wollte ich mir einen Job suchen und habe dann gemerkt, na warte mal, diese Woche spiele ich noch. Und nächste Woche habe ich gesagt, ja, okay, vielleicht nächsten Monat. Und irgendwann habe ich festgestellt, so, okay, du hast keine Zeit, dir einen Job zu suchen. Du hast Gigs, voll cool. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es aber richtig. Und dann gehe ich noch Musik studieren, weil ich einfach nie Unterricht hatte auf dem Bass. Ich hatte nie Unterricht bis zum Studium. Und habe dann gedacht halt so, wie kann ich das Ganze irgendwie so aufs nächste Level bringen? Und da war dann bei mir über Kontakte auch die Popakademie irgendwie das Mittel der Wahl. Und dann bin ich 2020 natürlich direkt zum Lockdown nach Mannheim gezogen. Und das war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, die ich hier getroffen habe, weil ich sehr profitiere von meinen KollegInnen hier, von dem großartigen Unterricht und wie gesagt auch von den Connections, die jetzt über dieses Umfeld zustande gekommen sind, wie jetzt zum Beispiel Funky Times.
Ja, ja, auch eine spannende Geschichte. Ich würde sagen, wir machen mal kurz so einen kleinen Break, mehr oder weniger. weiß nicht, der Leo hat schon mal eine Folge gehört und dann kennt er das vielleicht, es gibt hier immer so eine Schnellfragerunde, wo ich 10 Fragen stelle, es sind 2 Begriffe und ihr müsst euch möglichst schnell für einen der beiden Begriffe entscheiden. Es ist jetzt diesmal so, damit es nicht zu viel Chaos gibt, dass ich quasi abwechsel zwischen euch beiden. Und zwar fange ich an mit dem Leo und dann geht's quasi weiter mit dem Sebastian. Mhm. Also, fange ich mal an. Leo, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Dann an den Sebastian. Snare oder Bassdrum?
Bassdrum.
5-Seiter oder 4-Seiter?
5-Seiter.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Laut oder leise?
Laut.
Pleck oder Finger?
Beides.
Ah, das ist so, das ist eigentlich ist das geschummelt, ne? Das ist dir bewusst.
Dann Finger.
Okay. Solo oder begleiten?
Begleiten.
Und an dich dieselbe Frage, Solo oder begleiten?
Auf jeden Fall begleiten.
Okay, Shuffle oder Straight?
Straight.
Und letzte Frage, Moll oder Dur?
Moll.
Sehr gut. Ja, cool. Ich habe euch ja beide zusammen eingeladen. Das hatte einen Hintergrund, dass ich nicht nur den Leo eingeladen habe, sondern ihn direkt gefragt habe, ob ihr zusammen vielleicht hier im Tommy Talk Lust hättet aufzutauchen. Weil ich auch so ein bisschen mit euch sprechen wollte über eure Zusammenarbeit oder über euer Zusammenspiel vielmehr bei Funky Times. Wie entsteht bei euch ein Song? Das wäre so die erste Frage.
Ja, also die Songs, die sind Teil, also zum größten Teil aus diesen Snippets, die wir über die Zeit aufgenommen haben, entstanden. Also teilweise sind dann auch 2 Snippets, also so Instagram-Videos, dass die so zu so einem Song zusammen geschmolzen sind, so ein bisschen. Und wir das dann angefangen haben, dann zu, ja, so zu arrangieren, so dass das, was bei rauskommt, oder dass wir eben die Strukturen so erweitert haben, dass wir dann so auf die Songs kommen. Und viele, viele Ideen kommen da auch tatsächlich vom Jules. Und genau, da ist das Songwriting schon ist in der Hinsicht interessant, dass viel mehr über diese kurzen Ideen gekommen ist, was aber auch so ein bisschen den Zugang erleichtert hat, gefühlt. Ne? Weil man macht ja dieses Video, man schreibt jetzt nicht unbedingt direkt einen ganzen Song. Und da sind einfach sehr viele Ideen, die einfach kommen, eben auch viele so Unisono-Parts, so technische Sachen. Das hat einen ganz anderen Fokus-Point irgendwie. Ne, wenn man sich jetzt nur auf 40 Sekunden konzentriert. Genau, und so sind dann eben auch die Songs entstanden. Und deswegen sind die, glaube ich, auch teilweise, haben eben auch diese Parts und auch dieses Technische so ein bisschen drin. Ne? Das kommt, denke ich, viel von diesem Fokus, dass es erst kleinere Stückchen waren, die wir dann zusammengebastelt haben.
Das heißt, Jules ist auch derjenige, der die meisten Ideen sozusagen mit einbringt?
Auf musikalischer Ebene würde ich schon sagen, ja. Also ein Großteil der Licks und Riffs kommen von Jules, natürlich von Julia auch. Großer Einfluss dann, weil sie kommt von dieser Klassik. Sie kommt ja quasi von einer klassischen Gitarre und da kommen ganz interessante Elemente dann auch mit rein, aber viele Initiativen kommen schon vom Jules, ja. Mhm.
Genau, und die Sachen sind sehr häufig sehr lick-betont, das heißt, da sind irgendwie die Grundlage sind irgendwelche Licks, die dann ausgearbeitet werden und umspielt werden mit typischen und klassischen Funk-Elementen, so würde ich das mal beschreiben. Wie sieht das aus, wenn ihr jetzt an so einer Idee arbeitet? Ihr wohnt nicht alle zusammen in derselben Stadt, oder?
Nee. Aber das war tatsächlich noch nie so wirklich der Fall. Also wir waren immer verstreut.
Weil das ist ja lustig, weil wenn man die Videos sieht, ne, ihr taucht quasi immer als Gruppe auf in den typischen Trainingsanzügen. Sehr lustig bei diesem RTL-Beitrag für mich, ja. Dass die sagen, und auch optisch sieht man die 60er Jahre. Und ich dachte so, nope. Das sind nicht die 60er, sondern eher so die 80er, 90er. Aber genau, das ist so euer Erscheinungsbild. Und ihr seid auch immer quasi zu fünft in den Videos zu sehen.
Ja, jetzt bei den neueren Videos auf jeden Fall. Genau, so die ersten haben wir noch zu dritt.
Okay.
Und dann, genau.
Die Songs oder diese Ausarbeitung entsteht nicht vor Ort, sondern ihr schickt euch Sachen zu oder wie macht ihr das?
Ein Stück weit, ja. Also genau. Also die viele Ideen sind dann sind dann schon vorhanden und werden dann auch rumgeschickt und dann genau gucken wir, dass wir in relativ kurzer Zeit intensiv daran arbeiten. Also früher war es so, dass wir noch ein bisschen, da hatten wir meistens so 5-6 Tage, in denen wir dann tatsächlich die Snippets schon auch geschrieben haben, ja. Hatten wir so 2-3 Tage, haben die wirklich geübt, auch dass das richtig gut tight ist. Und dann haben wir quasi nochmal 2 Tage aufgenommen. Und jetzt gerade, um jetzt den Flow noch zu erhalten und dass man jetzt nicht eben eine ganze Woche hier mit allen verbringt, weil es ja schon auch eine große, also viel mit Anreise und sowas zu tun hat, gucken wir schon, dass es möglichst effizient ist. Ja. Und viele Ideen sind teilweise auch aus Songs heraus. Also wir versuchen schon auch, Dinge wieder zu verwerten, die wir schon haben. Ja? Und da einfach anders zu beleuchten, auch einfach nochmal einen anderen Vibe reinzubringen. Genau. Aber viele Ideen oder Initiativen kommen auch vom Jules oder dann von neuen Songs. Also es gibt genau den anderen Weg auch, dass es einen neuen Song gibt. Und wir, also es gibt jetzt mittlerweile auch viel, dass wir aus diesem Song dann zum Beispiel so einen kleinen Snippet extrahieren sozusagen. Ne, dass wir dann da das Arrangement so anpassen und dann haben wir quasi hier so einen kleinen Schnipsel dann daraus.
Sebastian, wie gehst du dabei vor, die Basslinien zu erstellen? Nimmst du einfach die Sachen von Jules und spielst die nach oder wie funktioniert das für dich? Worauf achtest du da besonders?
Also im Großen und Ganzen ist es so, da das ganze Zeug sehr lick-basiert ist, fällt es zum einen relativ leicht, diesen freien Spot zu finden, wo der Bass hin muss. Es ist ja vieles auch unisono. Und dazu kommt, dass Jules auch ein sehr guter Bassist ist. Und wenn er manchmal schon eine genaue Idee davon hat, was ich spielen soll, dann spielt er mir das kurz ein oder macht mir eine kleine Demo, dass ich das dann zocke. Zumindest was Vereinzeltes anbelangt. Wenn es jetzt so ist, dass dass ich kein bestimmtes Lick zu spielen habe, dann ist es einfach, bei dieser Art von Musik finde ich, wirklich sehr einfach, seinen Platz zu finden. Das hängt ein bisschen auch mit der Band zusammen, weil bei uns alle echt gut zuhören, habe ich so den Eindruck. Und das ist halt auch so, auch zusammen, wenn wir an Grooves arbeiten, wir hatten es zum Beispiel neulich bei einer Probe in Berlin, da habe ich mit dem Leo über Windbreaker, über den Song, habe ich da gesprochen, weil den hätten wir eine längere Zeit live nicht mehr gespielt und haben uns dann nochmal zusammengesetzt, um den nochmal zu proben. Und da bin ich dann rübergegangen und ich hatte dann so, klar, du denkst natürlich immer klassisch an diese Sachen, wo sitzt die Kick, verträgt sich Bass und Kick-Pattern irgendwie in gewisser Weise oder wo ist es genau schön, wenn es das nicht tut und wenn es quasi so zahnradmäßig ineinander greift. Und gerade da ist es so, dass sich vieles, wenn wir diese Snippets proben, aus dem Kontext raus schon ergibt. Und wenn man dann mal gezielt einen Punkt hat, wo man dann sieht, okay, da müssen wir uns mal über quasi Drums und Bass unterhalten, ist es dann meistens immer das Ding, dass ich sage, da müssen wir uns mal über Kick und Bass unterhalten. Und da stimmen wir uns dann quasi gemeinsam dann ab, wenn wir das proben. Also es ist teils, teils, zusammenfassend, teils aus Vorlagen, teils aus es rüttelt sich bei der Probe zurecht und wo es das halt nicht tut, da sprechen wir drüber und nehmen es wirklich sezierend so ein bisschen, wo was ist und da finden wir dann halt den richtigen Platz dafür, wo der Bass jetzt sitzen muss oder wo die Kick jetzt sitzen muss. Rhythmischer Natur, ja.
Hast du da, Leo, bestimmte Vorgehensweise, wenn du jetzt so ein Bass-Pattern hast, um deine Drums da drauf zu setzen, sind Sachen, die dir besonders wichtig sind, auf die du zuerst achtest oder die du intuitiv machst oder auch wirklich so konzeptionell machst?
Ja, also in erster Linie, also ich höre einfach erstmal, was für eine Bassline ist da. Und welche Schläge können einfach ein bisschen mehr Fokus gebrauchen, ja, also ein bisschen geschärft werden. Also so denke ich dann über die Kick, ne, dass er halt quasi hier so eine Gewichtung bringt. Und ich versuche dann manchmal auch, jetzt nicht unbedingt jeden Basston nachzuspielen, ne? Ich versuche dann schon so zu gewichten, also dass auch schön der Puls durchläuft. Und ja, ich entscheide dann so für mich, okay, was sind jetzt hier die wichtigen Noten, welche kriegen jetzt eine Kick und welche nicht. Ja, und manchmal ist es auch, genau wie jetzt bei dem Beispiel Groove nur zum Beispiel, gab es ein Pattern von der Gitarre, was sehr prägnant ist. Und dann gehe ich auch mit dem Focus Point teilweise mit noch zu anderen Instrumenten und verstärke eher da auch nochmal Schläge sozusagen. Ja, dass die Gewichtung auch mal dorthin geht und nicht, also nicht nur beim Bass ist auch.
Jetzt würde mich interessieren, Sebastian, du hast vorhin gesagt bei der Schnellfragerunde, für dich wichtiger ist die Bassdrum als die Snare Drum. Das heißt, du hörst auch vor allem auf die Bassdrum. Wie definiert sich für dich ein Groove? Was sind so für dich die entscheidenden Elemente vom Schlagzeug?
Das ist cool, dass du es sagst, weil genau zu diesem Thema Kick und Snare wollte ich eigentlich gerade auch nochmal was sagen. Also zum die Elemente eines Grooves. Aber
ich habe mir gedacht, dass das nicht ganz so einfach ist.
aber um erstmal auf deine Frage zu antworten, die Elemente eines Grooves, das ist jetzt, also quasi, wenn ich es jetzt runterbreche auf den Bass, sind das ja, gibt es ja ein paar Parameter, die man sich vorstellen kann. Zum einen, wann fange ich den Ton an und wann höre ich den Ton auf? Und dann noch, ich denke da wie bei so einem Synthesizer, wie gestalte ich die Hüllkurve von diesem Ton? Geht der Ton quasi, bleibt der stehen und ich nehme dann weg, dass der Ton quasi sozusagen einen gleichmäßigen Pegel liefert, oder ist es eher so ein Plong, wie wenn man jetzt Palm Muting benutzt oder mit einem Pick und mit Palm Muting spielt. Und da geschieht meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr viel im Spannungsfeld Kick, Snare, Bass, Ton. Das ist gerade zum Beispiel, ein Beispiel ist, ich will sehr Backbeat betont eine Bassline spielen. Wie spiele ich jetzt Backbeat betont eine Bassline? Die Kick startet den Ton und die Snare cuttet den Ton, den Basston quasi. Das ist so für mich ultra wichtig und das ist auch was, das sage ich immer wieder, es ist genauso wichtig, tight die Töne wegzunehmen, tight die Töne quasi zu stoppen, wie die Töne tight anzufangen. Wenn man wirklich will, dass Drums und Bass ineinander greifen und vor allem sich darüber Gedanken zu machen, welche Wirkung hat das, wenn ich das tue und wann tue ich es. Manchmal will ich das nicht. Manchmal will ich einfach nur eine Fläche legen, eine Grundlage legen für das, was drüber passiert. Aber manchmal will ich, dass jetzt aus dieser Grundlage als Steigerung so ein richtig dicker Groove rauskommt. Und dann mache ich das zum Beispiel, dass ich quasi Backbeat betont spiel, wie ich jetzt das gerade, wie ich das erklärt habe. Ja? Dann das nächste Thema ist natürlich die Elemente, was ist am wichtigsten? Ja, so klar, Kick und Snare. Hi-Hat ist dann halt einfach nochmal, wie verfeinere ich dieses Grid? Ja? Also quasi, bin ich jetzt in einem quadratisch praktisch gut, einem gleichmäßigen 16. Grid oder ist es ein geschaffeltes 16. Grid oder irgendwas dazwischen? Wenn wir ganz viel Oldschool-Funk anhören, dann stellen wir ja fest, dass es eben eigentlich nicht dieses quadratisch praktisch gut gezimmerte 16. Hi-Hat-Pattern ist, sondern dass da ultra viel Leben reinkommt. Und dann auf dieser quasi voll, auf dieser dritten Ebene muss ich mir natürlich dann als Bassist ganz genau Gedanken machen, was dann meine Subdivision anbelangt fürs Mikro-Timing. Wie ist das eigentliche 16. Grid? Und das ist dann das, was mir die Hi-Hat anzeigt. Genau, soweit meine komplizierten Ausführungen dazu.
Eine Frage dazu. Wenn du Backbeat betont spielst, ich kenne das häufig von Bassisten, dass sie dann in dem Fall den Ton nicht einfach stoppen, sondern quasi mit der Hand auf die Saiten hauen und nochmal so ein entsteht. Würdest du da auch einen Unterschied machen, einfach nur zu stoppen und den quasi nochmal zu betonen mit dem Akzent?
Ja, würde ich. Ich würde das nach bester Möglichkeit nicht machen, weil du nämlich halt dadurch wieder einen Transienten reinbringst, der kommt ja dann auf den Snare-Schlag. Ne? Und du bringst dann einen Transienten mit, der sich nicht mit der Snare vertragen muss. Das kann aus Zufall passen. Es kann aber aus Zufall nicht passen. Und ich würde sagen, also nach meiner subjektiven Wahrnehmung, dass die Snare dadurch dann schlechter klingt. Ich würde das einfach nicht machen. Ich würde einfach weggehen. Natürlich jetzt aber, wenn ich in einem Kontext bin.
Ganz kurz einmal, um alle auch mitzunehmen. Transient heißt es sozusagen der Ausschlag eines Schlags, der sozusagen den Attack ausmacht, also diesen betonten Schlag ausmacht. Und um das jetzt nochmal kurz eben nachzuvollziehen, was du sagst, du würdest sagen, okay, dieser Transient, diese Betonung, dieser Sound ist beim Bass, wenn ich auf die Saiten haue, so stark, dass er quasi, selbst wenn ich das exakt mit der Snare Drum zusammen mache, den Sound von der Snare Drum mit beeinflusst, weil er so stark ist und auch so dominant ist.
Er kann ihn mit beeinflussen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass er ihn wesentlich besser macht, sagen wir mal so. Ne? Das kann.
Mhm. Also nicht wie ein Clap, was du auf die Snare Drum legst.
Zum Beispiel. Also es ist einfach so, außerdem habe ich festgestellt, dass das manche Drummer auch einfach echt nicht mögen. Weil es ja letztendlich nicht meine Funktion ist in diesem Fall, was ich völlig nachvollziehen kann. Deswegen ist es so eine Sache, es muss nicht immer schaden, sowas zu machen, überhaupt nicht. Und das war das, was ich gerade sagen wollte, wenn ich jetzt in einem Kontext spiele, wo nicht viel Snare ist, ja, wo zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal an, es ist so eine Intro-Geschichte, nur mit Kick und Hi-Hat, ja, dann kann man sowas durchaus machen. Das ist mega cool. Ich meine, man kann sich ja, Transienten, das ist jetzt, hört sich dann jetzt wieder gleich so hochtrabend an, wenn ich ein Slap-Bass-Pattern spiele, ist es ja auch nichts anderes, als dass ich dann da einen schnelleren Attack quasi von den Tönen reinbringe, wie ich sonst tue. Aber ich meine, gezielt jetzt angesprochen auf dieses den Ton wegnehmen und dabei halt quasi auf die Saiten schlagen und diesen Knack dazu machen irgendwie. Da ist es einfach was ich lieber nicht machen will, denn die Chance, meiner Meinung nach, dass ich dem Ganzen damit, also dass ich was damit schlechter mache, die ist einfach größer, als dass ich damit jetzt was besser mache. Ja? Dieses, wenn ich selber Rhythmus liefern muss in der Bassline und mehr rhythmische Information, weil halt kein Backbeat vorhanden ist, dann finde ich sowas ganz grandios. Ansonsten werde ich es eher nicht machen.
Aber da habe ich auch das Gefühl, also ich habe vor allem, also ich kann nicht alles unterschreiben und oft habe ich, wirkt es so, als wäre das so ein bisschen auch so eine rhythmische Stütze dann, ne? So auf dem Backbeat so, ne? Nochmal so ein Schlag, um da einfach auch ein bisschen so sein Feeling so beizubehalten. Aber ich finde gerade so einen richtigen Groove und so eine richtige Stärke bekommst dadurch, dass du genau wirklich vor der Snare den Ton beendest, ne? Und da wirklich so ein Gefühl für entwickelst und dich also wohl quasi im Grid und in dem Groove fühlst, auch ohne dass du quasi diese, sag ich mal, diese Bewegung mit reinnimmst, die dir da so eine Stütze geben. Ne? Aber das, also ich kann das 100%, also ich finde das, ich sehe das genauso. Ich habe diese Wahrscheinlichkeit, dass das flammt, ist relativ hoch. Es ist nicht nur ein scharfer, es ist sehr kurz, also so ein Slap kann, ist wirklich sehr kurz. Und flammt, da kann er schon eher mit der Snare flammt. Klar, wenn du jetzt einen Slap-Pattern spielst, ist es wieder was anderes, komplett, ne? Aber so für so einen normalen Groove sehe ich das genauso.
Absolut. Und vor allem ist es ja auch so, dass du, wenn du auf die Saiten so drauf haust beim Abdämpfen, dann kommt auch oft so ein bisschen noch tiefe Frequenz, die undefiniert ist, kurz dadurch, dass der Korpus kurz nachschwingt oder irgendwie so dazu, was das Ganze verwäscht. Und das Allercoolste an diesem Backbeat-betonen Spielen in dieser Art und Weise, finde ich, ist dieser Art Sog, der entsteht, wenn du so und dann kommt halt die Snare, du hast den Ton und die Snare cuttet den Bass und das ist wie so, wenn das perfekt passt, 100%. Dann entsteht wie so ein Sog irgendwie auf diesen Backbeat hin und das ist viel mächtiger, als dann da noch auch mal was zu machen. Das ist so mal.
Ja, ja, ganz genau so ist es. Und es entstehen Pausen und die sind halt wirklich, also du hast einfach viel mehr Platz, auch für den Rest der Band. Es gibt einfach einen transparenteren Sound und ich sehe das, also die Sogwirkung und das ist für mich ein großes Bass and Drums Ding, was wirklich voll einen Groove erzeugt. Aber dafür musst du ihn eben auch schön platzieren, auch nicht immer irgendwie anders oder so, sondern du musst wirklich auch ein Gefühl für diesen Backbeat haben und den dann entsprechend so wegnehmen, den Ton. Ne? Aber das finde ich ist extrem mächtig.
Schon mal, also vielen Dank schon mal. Ich finde das auch immer cool, mit Bassisten zu sprechen, auch für den Fall, dass man mit Bassisten zusammenspielt und vielleicht nochmal so auch als Schlagzeuger erklären will an einem Punkt, wo man jetzt gerade das Gefühl hat, da hakt das irgendwie und das ist manchmal, glaube ich, schwierig aus Schlagzeuger-Sicht das so gut zu erklären. Ich fand zum Beispiel super spannend gerade bei dir, was du meintest mit Hüllkurven, also genau das ist ja auch so ein Ding, dass man unterschiedliche Möglichkeiten hat, als Bassist einen Ton stehen zu lassen. Und durch dieses unterschiedliche Stehenlassen des Tons erzeugt man ja auch eine Rhythmik. Wir als Schlagzeuger haben da maximal die Hi-Hat, ne? Und auch bei der Hi-Hat ist es ja so, das kennt man dann wieder als Schlagzeuger, je nachdem, wie man eine Hi-Hat spielt und wie man die öffnet. Ob man die langsam öffnet, ob man die schnell öffnet, ob man die am Schluss wieder langsam zumacht. Das sind alles so Mikrosachen, die bei so einem Groove entstehen. Hat man ja unterschiedliche Möglichkeiten, den Groove wieder in der Feinheit zu erzeugen. Leo, wenn du jetzt mit dem Sebastian zusammenspielst, wie versuchst du dein Schlagzeug zu platzieren, also zum Beispiel die Bassdrum-Schläge zu platzieren? Also weil, nochmal ganz kurz eben, weil ich habe das Gefühl, bei eurer Musik ist es schon so, die ist halt häufig Backbeat betont. Das heißt, die Snare-Drum rahmt das Ganze ein auf 2 und 4, aber es passiert halt viel in der Bassdrum und mit der Hi-Hat, wenn ich das so richtig gehört habe.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, es kommt auch ein bisschen auf den Song an, aufs Tempo. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen, der heißt Jump and Funk, der hat da einen Groove-Part mit verschiedenen Soli und da passiert so viel im Bass und da versuche ich dann schon auch so ein bisschen auszudünnen und einfach die Kicks mitzunehmen, die dann so kurz vor der Snare zum Beispiel sind, um da halt einfach auch nochmal so das Feeling klar zu machen, so die 16. vorm Snare-Schlag, ne, und aber jetzt nicht jeden Basston mitzunehmen, weil gerade live, wenn ich jetzt hier meine Subwoofer-Wand habe, dann verwischt es dann einfach teilweise, also gerade in diesen schnellen Tempis. Und dann versuche ich dann einfach die Schläge rauszunehmen, die für mich eben auch viel vom Feeling ausmachen. Genau. Und da einfach so den Fokuspunkt.
Ergänzend dazu zu sagen ist, dass dieser Song, von dem Leo gerade gesprochen hat, einer ist, der so typisch der so Tower of Power Fingerfunk-mäßig auf dem Bass gespielt wird, ne? Also es sind eigentlich durchgehende 16, die dann alle so, die ich auch so ein bisschen in dieser Rocco Brescia-Technik spiele mit Left-Hand-Muting, dass die genau diese Hüllkurve haben, dass es quasi jetzt anders, wie wenn ich sozusagen bei diesen Backbeat-betonten Spielen meinen Ton zwischen Kick und Snare platziere, ich durch dieses Left-Hand-Muting, also Left-Hand-Muting ganz kurz, das bedeutet, wenn ich mit der Hand, wo ich die Töne greife, am Bass, da lege ich quasi ich greife dann drum mit dem Zeigefinger und Mittelfinger, Ringfinger und Kleinfinger lege ich ganz sanft auf die Seite drauf. Das macht, dass es auch so ein Plong gibt beim Spielen und der Ton nicht so im Raum steht, sondern eher so bum, 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 also so irgendwie bum, ja, dass der Ton, dass der Bassanteil noch liegen bleibt und die Obertöne quasi weggehen. Und das ist dann diese Art von schnellen Funk-Songs, was auch Wolfpack ganz viel macht zum Beispiel, wo ein quasi durchlaufende 16. im Bass sozusagen stehen. Und das ist natürlich, wie Leo gerade gesagt hat, eine ganz andere Herangehensweise wieder da, seine Kick zu platzieren, nämlich dann dort Akzente zu setzen.
Ja, dort Akzente und dann genau. Viel geht bei mir dann auch über die Hi-Hat. Also gerade, ja. Also jetzt auch so in letzter Zeit, ich habe da einen Mentor gerade, der mir da wirklich auch nochmal so ein bisschen die Augen öffnet und für mich ist die Hi-Hat gerade ein unfassbar wichtiges Tool. Also ich bin da gerade ein bisschen weg auch von diesem dezenteren Spielen und ne, cooler Mix und schön Kick und Snare fest und so. Und jetzt bin ich gerade, also gerade für live ist die Hi-Hat, die gibt so den Fokuspunkt, was die Subdivision angeht, aber auch was die Energie angeht. Also ich finde, es kommt so viel mehr rüber, die wirklich auch tight, so ein Stück weit auch anders, also ein bisschen mehr so von oben gespielt ist, noch ein bisschen kürzer dadurch, aber genau, also gerade für auch so schnelle Sachen, ich habe das Gefühl, da geht ganz viel dann auch hin, von dem, was ich mache oder wie ich auch mit dem Bass dann zusammenspiele, dass dann dort irgendwie so ein paar Töne noch mit reinwandern, die jetzt vielleicht in der Kick nicht unbedingt drin sind, ja, oder auch andere Instrumente noch.
Das heißt, trotzdem ist aber für dich so das Fundament die Bassdrum und die Snare Drum. Die Hi-Hat ist dann das, was sozusagen den Groove nochmal verstärkt, also diese Subdivisions erstellt und dann sozusagen das Feeling nochmal festlegt.
Tatsächlich mittlerweile ist für mich die Hi-Hat so wichtig geworden, dass ich sogar sagen würde, die ist macht einen Großteil des ganz Gesamtpuls aus. Also für mich ist so. Gerade klar bei einem Ride-Beat, wenn die Hi-Hat mitläuft, aber auch wenn ich einen normalen Beat spiele, ist für mich so diese ganze Erdung dieses okay, dass wir alle ne, den gleichen Puls fühlen, die ganze Band ist ganz viel gerade bei der Hi-Hat und gar nicht mal unbedingt bei der Kick. Mit der Kick habe ich zu wenig Wiederholungen, zu wenig gleichbleibende Elemente. Bei der Hi-Hat kann ich super, also den Puls hörbar machen und ja, auch mit allen möglichen Spielereien, die noch dazwischen sind. Aber ich habe ein ganz, also gerade für mich ist die Hi-Hat ein unfassbar wichtiges Element geworden. Gerade in letzter Zeit habe ich da sehr viel in die Richtung gemacht und hat auch wirklich auch Lautstärke technisch jetzt ein bisschen so einen größeren Einfluss. Aber ich habe auch live das Gefühl, dass wirklich durch diese Art des Spielens einfach mehr rüberkommt. Das ist vielleicht nicht die Art, die ich jetzt im Studio verwenden würde. Ich würde jetzt nicht unbedingt so dominant in einem Studio-Kontext spielen. Hätte ich den ganzen Hi-Hat auf meinem Snare-Mic so. Aber für live, was dann rüberkommt und was wirklich so emotional passiert, ist für mich einfach gerade ein Riesending.
Ja.
Und das,
Vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal so, weil das ist immer eine Sache, die ihr als Internet-Experten kennt das, aber ich bin da total der Noob drin, muss eigentlich immer öfters mal verweisen auf andere Folgen, wo man auch was zu dem Thema hören kann. Ich habe mit Micha Fromm eine Folge gemacht zu Polymetrik und Polyrhythmik. Und da geht es auch ganz viel um die Frage Puls und Metrik und was Metrik ausmacht. Und die Metrik ist dann sozusagen diese Subdivisions und dass die sozusagen das Fundament dafür sind, dass ein Puls überhaupt so entstehen kann, wie er dann entsteht. Mhm. Ne, und das es erinnert mich gerade daran, vor allem wenn ich an so Grooves denke, wo zum Beispiel so ein Steady Bass Drum in Vierteln einfach durchläuft, die ist einfach da. So, ne? Und dann ist so eine Hi-Hat darüber, die anfängt zu spielen, zu hüpfen, etwas ganz klar fundiert, festmacht oder irgendwie eine Figur darüber spielt und da sozusagen der coole Shit drin ja. ist.
Dort ne? findet ja so, quasi der Charakter,
glaube ich auch so,
dort findet der Charakter
in die Richtung, ne?
der Musik dann statt in dem Fall, wenn du bei dem Beispiel, was du sagst, quasi four on the floor mit der Kick, das ist einfach, das kann ja alles sein. Das ist erstens BPM-abhängig, aber es kann ja alles sein. Und dann das, wo du wirklich eigentlich schon ganz viel auch das Genre dran ausmachen kannst, ist, wenn du dann hörst, wie wird die Hi-Hat gespielt. Erstmal, welches Pattern wird gespielt, aber wie wird sie gespielt.
Ja. Ja. Aber um den Puls auch einfach zu erhalten, weil warum ist Four on the Floor so geil? Das ist einfach genau diese Sache, dass der Puls hörbar mit der Kick ist. Es ist mega dominant, die Viertel gehen durch. Ist einfach ein geiles Ding, aber ich finde, genauso wie bei einem Foreign Floor, was den eben so geil macht, muss das auch in andere Beats mit rein. Also dieser Puls, der darf nie verloren gehen. Und ich finde, da ist die Hi-Hat unfassbar mächtiges Tool für. Aber genau, also das...
Du meinst den Puls der Viertel auch in anderen Beats, wo
ja,
das nicht so...
Ja, nicht unbedingt, genau, weil das ist obvious, offensichtlich ist. In der Kickdrum und sehr gut hörbar und jeder kann sich sehr schön da reinfühlen und es ist super einfach dazu zu tanzen. Es ist einfach, aber genau diese Art von Sicherheit, die dieser Beat gibt, genau dieser Puls, diese Sicherheit, also meiner Meinung nach soll das in jedem Beat genau so erhalten bleiben, aber natürlich kann ich jetzt nicht überall vorne floor spielen, aber ich kann halt eben den Puls wenigstens mitdenken und mitfühlen und eventuell auch mit der Hi-Hat oder mit meinem Hi-Hat-Fuß eben ein Stück weit auch hörbar machen, aber vor allem eben fühlen. So, und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum so ein Four on the Floor einfach so geil ist.
Also das ist ja auch, passt ziemlich gut zu dem, was der Sebastian gerade gesagt hat, wo du das erzählt hast mit dem Backbeat weglassen und den dadurch unterstützen. Also auch das gilt ja für uns als Schlagzeuger und das vergessen wir manchmal, dass wenn du irgendwie Synkopen spielst oder Auslassungen machst, dass du immer den Puls im Hintergrund hast. Ich hab mal mit einem Trompeter gesprochen, wie der zum Beispiel so Offbeats irgendwie spielt und denkt. Und für ihn ist immer klar, und das kennt man ja auch von Trompetern, dass die auf die Viertel irgendwie mit der Tröte nach unten gehen und dann nach oben wegspielen. Und das ist so dieses Denken des Viertels und von da aus wegzuspielen. Und das ist, glaube ich, das, was du auch so ein Stück weit meinst mit, auch wenn ich das nicht spiele, die Four on the Floor, dass die immer da sind. Ne? Und das ist ja das Geile, wenn du selber auf einmal anfängst im Kopf auch als Zuhörer zu merken und zu denken, ey, da ist der Groove, obwohl das gerade was ganz anderes ist.
100%. Und das finde ich, also ist gerade so mit das Wichtigste überhaupt. Und also wie gesagt, ich habe da also gerade auch sowas wie Laufen und so diese Art von Puls, die einem so eine Sicherheit geben. Also da so mein Mentor gerade, so der, also der hat da so schöne Bilder. Also wenn dich jemand beim Laufen so ein bisschen anstößt, so das juckt dich eigentlich nicht. Du läufst weiter. Du hast so eine Sicherheit in so einem Puls und den. Und alles darauf zu basieren und den wirklich auch deine Time auch wirklich zu finden und dieses Vertrauen in diesen Puls auch zu entwickeln. Und das sind solche, Also ich liebe das. Ich liebe das und ich merke, das macht auch einen unfassbaren Unterschied. Also du hast eine ganz andere Kontrolle, diese so Breaks zu spielen oder die Pausen einfach zu lassen. Eine ganz andere Entspanntheit in deinem Körper. Auch Fills zu spielen. Du weißt, du hast viel mehr Sicherheit in dem, okay, hier ist die Eins. Ja? Und ich liebe diese Konzepte, die sich eben mit diesem mit Puls beschäftigen. Genau. Also das ist grandios. Das liebe ich.
Sind so welche Sachen auch öfters mal Thema bei euch in der Band, dass ihr darüber sprecht oder passiert das einfach?
Ja, also wir haben jetzt, mittlerweile haben wir eine schöne Tradition vor jedem Gig, dass wir eine Body-Percussion-Runde machen. Das heißt, wir laufen auf der Stelle, wir haben quasi unseren Puls und jeder darf mal ein paar Patterns vorspielen und die ganze Band spielt das nach sozusagen, ne? Und das ist, ich könnte wetten, also das macht einen, also er macht dann erstmal fit vor dem Gig, aber es gibt dir auch einfach alleine dieses kurz mal 5 Minuten zusammen einen Puls zu spüren, und zwar so richtig offensichtlich, ist, also es hat für mich die Gigs wirklich ein Riesenstück nach vorne gebracht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, aber ich finde, das hat man
absolut
direkt gemerkt, dass wir das zusammen gemacht haben. Wir haben ganz anders aufeinander gehört, wir haben ganz anders rhythmisch zusammen funktioniert, und das ist ein enormes Geschenk. Aber das ist wirklich so eine Sache, die hat dann gar nichts mit Technik zu tun und sonst was. Das ist wirklich sowas wie Laufen, sowas Simples, sich wirklich auf den Puls einzulassen und darüber Dinge zu spielen und mit und zuzuhören und sowas. Das sind einfach, das macht dann am Schluss den ganzen Bandgroove halt aus. Ne? Da kannst du sonst was drüber fummeln. Am Schluss ist egal, man muss ja zusammen funktionieren. Und das ist ein riesen, riesen Benefit in der Richtung.
Ja. Die, wenn ihr Body Percussion macht, die Sachen, die ihr sozusagen als Grundrhythmus spielt, das ist dann aber nicht einfach in Vierteln mitklatschen, sondern wahrscheinlich irgendwie auf dem Körper.
Die Viertel, die sind quasi übers Laufen. Ja. Also die Viertel, die gehen übers Laufen. Mhm. Ja, also das ist quasi der Grundpuls, auf den wir uns einigen, und dann wird quasi improvisiert. Im Endeffekt darf jeder so seine rhythmischen Ideen, die er gerade im Kopf hat, einfach mal rauslassen. Und Variationen, alles Mögliche. Und dann ja auch so ein paar Jokes. Und genau das ist es ja irgendwie. Das ist diese Art von Konversation, die wollen wir auch mit dem Publikum haben. Wir wollen ja auch quasi so diese rhythmischen Elemente so teilen, auch so verständlich machen. Und ich habe das Gefühl, genau das machen wir auch in dem Moment vorher, dass wir quasi eine rhythmische Idee mit anderen teilen. Und sowas. Und sowas geht, finde ich, ganz oft verloren. So ein richtiges rhythmisches Erleben, weil eben viele technische Dinge manchmal so, ne, so einen großen Fokus bekommen. Aber das ist, finde ich, das, worum es am Schluss eigentlich geht. Und was auch am Schluss die Energie überträgt.
Finde ich total gut, das auch nochmal herauszustellen, gerade weil das so schön verdeutlicht, glaube ich, das, was du auch vorhin meintest mit dem Puls und mit der Hi-Hat und so. Weil ich kenne das von vielen Bands, die das auch machen, so Gruppenpercussion, aber es gibt viele, die dann zum Beispiel sowas machen wie, man klatscht Viertel und dann singt man irgendeine Figur darüber. Da, 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 ba, 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 irgendwie sowas. Und das ist auch cool, aber du hast halt die Viertel, und das, was, glaube ich, jetzt bei euch der Unterschied ist, du hast einmal den Puls, den du läufst, und dann dieses Feeling darüber noch mit den 16 oder was auch immer mit den Händen auf dem Körper zu spielen, und man ist sozusagen in diesem Groove, wie die Hi-Hat das macht, drin, und darüber fängt man an zu improvisieren. Und ich glaube, wenn man das mal ausprobiert mit einer Band, nicht einfach nur Viertel zu klatschen und darüber zu singen, sondern wirklich so ein Groove zu erstellen zusammen, ist das nochmal ein anderes Ding. Darum finde ich das
safe.
Ein super.
Ja, also erdet auch ungemein. Also dieses Laufen erdet viel mehr, und die Arme, das Schöne beim Laufen ist, es ist quasi einprogrammiert im Gehirn, es ist alles automatisiert. Du hast es quasi, diesen Puls, der ist so drin, da, und das hat eine ganz andere Macht, wie wenn man jetzt klatscht, muss man ja schon nochmal ein bisschen koordinieren. Das ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag hier so ein Viertel klatschen würde, aber ich laufe tatsächlich in Vierteln durch die Gegend, und ich meine, das ist ein Riesengeschenk, und das sollte man zunutze machen.
Voll, Leo, ja. Du sagst da was ganz, ganz Wichtiges, und zwar, wir neigen natürlich auch gerade in jetzt so einer Runde in unserem Kontext immer dazu, die Sachen zu akademisieren, zu zerdenken, es ist was ja wahnsinnig wichtig ist, reflektieren, sich damit auseinanderzusetzen, aber letztendlich, was ist denn Musik? Was ist denn eigentlich Funk für uns? Das ist was Ultrakörperliches. Das bedeutet, es geht letztendlich darum, dass Leute in Clubs tanzen. Das ist eigentlich auch so die Origin von der ganzen Geschichte. Ja? Und das ist einfach nur mal was sehr Körperliches, was man eigentlich nicht erklären muss. Weil, wie Leo gesagt hat, das wird jetzt mein Lieblingszitat, wir laufen in Vierteln umher, wir laufen in Vierteln durchs Leben. Das ist eigentlich voll geil. Es ist halt aber auch einfach so in der Musik. Wenn du es schaffst, einen quasi einen Puls rüberzubringen, vielleicht in nächster Ebene einen Downbeat-Bezug rüberzubringen, dann ist das die eigentliche Message, dass man, das ist das, was das Publikum kollektiv zusammen erlebt. Wir gehen ja auch nicht hin und erklären, und ihr müsst jetzt so tanzen, ihr müsst euch jetzt in diesem Rhythmus bewegen. Das erklärt ja niemals irgendwo jemand. Das tun Menschen. Und deswegen, das ist das, was ich meine. Es geht einfach, es ist, glaube ich, sehr wichtig, in dem Genre, wo wir uns, also generell, aber auch in dem Genre, wo wir uns bewegen, einfach mal in einem höheren Zusammenhang zu denken und zu sagen, was ist eigentlich die Energie, die wir ins Publikum bringen wollen? Und dann ist die nächste Ebene drüber zu diskutieren, wie man das tut. Aber sich mal bewusst zu machen, dass es darum geht, einen Puls zu den Leuten zu bringen, auf den die tanzen können und tanzen wollen und das von selbst tun.
Cool, sehr cool. Ich hätte noch zwei quasi abschließende Fragen, also sind aber jetzt nicht so Fragen, die nur so Fragen sind, dann gibt es ein Ja oder Nein drauf. Die eine Frage, die ich an euch beide stellen würde, abwechselnd, ist ziemlich offensichtlich, und zwar fange ich mal mit Sebastian an. Was macht denn für dich einen guten Schlagzeuger aus? Was gefällt dir an einem Schlagzeuger? Was nervt dich unfassbar?
Mir gefällt es, wenn ein guter Schlagzeuger ist für mich, wenn er oder sie zuhören. Das ist so wichtig. Und zwar nicht nur umgekehrt, weil das, was mich nervt, ist, wenn ich als Bassist gar nicht weiß, was ich zu sagen habe jetzt, weil so viel kommt, dass ich keinen Platz mehr finde. Ich hatte das tatsächlich dieses Jahr mal bei einem Gig, wo ich gespielt hatte, und ich habe mich die ganze Zeit voll scheiße gefühlt. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ja, wenn ich nicht spiele, ist es irgendwie besser für die Musik jetzt so gerade, weil kein Platz da war. Und genauso, wie es natürlich in erster Linie meine Aufgabe ist, auf die Drums zu hören, um meinen Platz zu finden, ist es aber auch die Aufgabe vom Drummer, auf den Bass zu hören und aber oder vielleicht auch vorzudenken, dass noch ein bisschen was frei bleibt. Ja? Weil es ist einfach so, wenn man jede Subdivision voll macht, dann ist einfach, ja, dann ist kein Platz mehr da, dann kann der Groove nicht mehr atmen und dann wird sich alles mehr oder minder unbefriedigend anfühlen für den Rest der Band. Und deswegen, ich find's klasse, wenn ihr auch gut zuhört.
Sehr schön mit diesem Appell.
Safe.
So, und jetzt natürlich, jetzt kannst du zurückfeuern. Was schätzt du an Bassisten oder was nervt dich auch an Bassisten?
Also, das ist echt ein ganzes Kapitel. Also wir hatten jetzt schon viel.
Jetzt
also
geht's jahrelang aufgestaut.
Diese Tonlängengeschichte auf jeden Fall. Wie fühle ich jetzt eine gewisse Tonlänge, so einen Notenwert? So. Aber was ich jetzt vor allem finde, ist einmal den Puls, also wo wir es jetzt auch drüber hatten, dass ich einfach aufhören kann zu spielen. Und eigentlich funktioniert die Band, also funktioniert der Bass-Groove genauso. Also er geht genauso weiter, mit dem gleichen Feeling, mit der gleichen Subdivision, dieses Verständnis, dass wir quasi in einem Pattern, also in einem Feeling unterwegs sind. Auch wenn ich einfach aufhöre zu spielen, das finde ich ein unfassbarer Segen. Und das macht mich auch kirre, wenn das nicht so ist. Also wenn ich jetzt aufhöre zu spielen und der Groove geht total verloren, dann ist es direkt, ja, okay. Man muss wieder viel mehr arbeiten und gucken, dass das irgendwie passt. Und genau, eine Sache, die natürlich auch, also was mich tierisch aufregt, ist, wenn ich jetzt einen A-Part habe und wechsle jetzt in irgendeine Bridge und einen B-Part und es kommen andere Akkorde und es ist einfach nicht gecheckt. Also ich finde, da können Bassisten schon ordentlich reinscheißen und halt schon die ganze Band komplett dann rausbringen. Und das finde ich echt schade. Also das muss nicht sein und genau, ist bei Sebastian nicht der Fall.
Nett, dass du es klarstellst.
Genau, also diese Macht, die der Bass einfach hat, ist echt unfassbar. Und wenn man dann da daneben langt, wenn es einen neuen Part geht, das ist so, es könnte einfach so schön sein, es kann aufgehen, es kann der schönste Part werden sehr und es kann wirklich alles zunichte machen, wenn das nicht erwartet.
Jetzt abschließend noch, was ich bei euch beiden tatsächlich interessant finde, ist, dass ihr nicht so die typische Musikerkarriere Karriere hinter euch habt, dass ihr beide quasi mit dem Musikmachen einfach angefangen habt und nicht so die klassischen mit 5 Jahren oder 6 Jahren in die Musikschule gepackt, Instrument gelernt und dann das weiterentwickelt, sondern es ist ja bei beiden, glaube ich, bei euch so, dass ihr viel autodidaktisch erstmal gemacht habt und einfach viel Musik gemacht habt. Würdet ihr aus eurer Perspektive, ist jetzt auch egal, wer von euch da am liebsten zu antworten würde, gerne auch beide, sagen, dass das hilfreich war oder dass dadurch auch was gefehlt hat?
Also wenn ich mal, also ich will mal gerne anfangen, also es hat sich einfach organisch so entwickelt und ich glaube, was unfassbar bereichernd war, waren die ganzen Jams und dieses ganze Miteinander und dieses späte Anfangen hat, glaube ich, für mich einen Großteil des naiven Rangehens einfach an dieses Instrument, an die Drums, einfach dieses Ausprobieren, okay, ich habe das jetzt hier stehen und kann einfach so mein Ding machen, ist also wirklich, glaube ich, gut gewesen. Ich meine, es gibt tolle Lehrer, aber es gibt eben auch Lehrer, die dir teilweise so ein bisschen den Spaß am Instrument nehmen können. Und ich habe das gemerkt bei anderen Instrumenten, dass das zum Teil so ist, dass dann auf ein gewisser Druck aufgebaut wird. Ich habe das auch im Studium gemerkt. Ich sehe das an vielen, also manchen, die Musik studieren, dass das einfach auch eine ganz komische Beziehung auch zum Instrument aufbaut manchmal. Ja? Und in der Hinsicht war ich da sehr befreit und froh, dass ich so diese ersten Berührungspunkte, dass ich da mich ausprobieren konnte. Klar, ich glaube, wenn du einen inspirierenden Hammerlehrer hast, ne, wenn du dieses losziehst, ist natürlich eine super Sache. Ne?
Ich glaube, Beziehung zum Instrument ist ein guter Punkt. Also ich für meinen Teil muss sagen, wie gesagt, ich habe früh Musikunterricht in der Musikschule gehabt auf anderen Instrumenten. Und ich glaube, 14 ist jetzt für einen Bass auch nicht ultra spät, weil es ja immer noch mal eine Sache ist, du brauchst eine gewisse Größe deiner Hände, dass du dieses Instrument einfach spielen kannst. Aber ja, ich habe auch nicht diesen klassischen Weg hinter mir, dass ich direkt von der Schule an die Musikhochschule gegangen bin quasi und immer nur das gemacht habe. Und um darauf einzugehen, das ist Beziehung zum Instrument, ja, das ist ein ganz großer Segen bei mir, weil mein Bass war für mich immer mein bester Freund, das war für mich immer auch in schwierigeren Situationen ein Ausweg, um dem Ganzen zu entkommen. Und das war der Grund, wieso ich mich ursprünglich eigentlich dagegen entschieden hatte, das als Beruf zu machen. Es hat sich halt nun mal jetzt so ergeben, muss man sagen. Und deswegen, weil ich auch durch mein anderes Studium so einfach mal in Anführungszeichen normales Leben kenne, so wie der Leo das auch kennt, quasi, was heißt, morgens früh aufzustehen, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und dann halt quasi danach Musik zu machen. Das bedeutet für mich, dass ich immer noch jeden Tag einen Wahnsinnsbock habe, meinen Bass in die Hand zu nehmen und das auch einfach ständig tue, weil es für mich immer noch es ist das, was ich machen will, ja. Es ist immer noch das ist niemals verloren gegangen dadurch. Und ich habe wenn du mal einen Gig spielst, der sich jetzt nicht lohnt, irgendwie finanziell oder was weiß ich, weil wir müssen ja jetzt immer drauf schauen, natürlich, dass die Miete gezahlt wird. Und das passiert halt jetzt auch durch meinen Bass sozusagen. Aber selbst wenn du das mal nicht hast, finde ich es unfassbar wichtig. Unfassbar wichtig, sich das zu erhalten. Den Bock am Jam. Den Bock, Musik zu machen. Und nicht nur, weil es jetzt mein Job ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, was eine ganz große Gefahr ist, wenn man zu früh in diesen Strudel reingelangt, Musik ist mein Beruf, es ist Arbeit, dass man das verlieren kann. Da diese Inspiration und diesen Funken einfach richtig Bock zu haben. Wenn ich mal einen Tag frei habe, ist es nicht so, oh, endlich mal habe ich meine Ruhe, sondern geil, ich kann endlich üben, weil ich habe so Bock. Ja, und das wünsche ich eigentlich allen Kollegen draußen, weil es gibt nichts Schöneres, wie Spaß mit seinem Instrument zu haben. Deswegen machen wir es alle. Das ist das, was wir machen. Und so sieht man auch mit einer viel größeren Wertschätzung auf Leute, die die Musik nicht als Haupterwerb machen. Weil ich mag diese Unterscheidung zwischen professionell und nicht professionell. Das ist ja eigentlich so, muss ich davon leben oder muss ich nicht davon leben? Ich hasse diese Unterscheidung. Ich mag die gar nicht. Denn es geht ja jetzt letztendlich darum, ich habe einen riesen Respekt davor, wenn Leute nach einem auszehrenden Arbeitstag sich hinsetzen und Kreatives erschaffen und tolle Musik erschaffen. Ich habe einen Schüler zum Beispiel, bei dem da habe ich neulich mir gedacht, der hat einen echt stressigen Job. ich bin zu ihm gekommen, wir haben ein bisschen Producing gemacht und der hat mir da was hingestellt, so, hab ich gedacht, ey, Junge, das hast du gemacht nach der Arbeit? Einfach so, das geht jetzt nicht um die technische Perfektion, aber davon, um diesen inspirierten Gedanken. Musik ist eine Form von, ist Kunst. Kunst ist eine Form von einem freien Ausdruck, der quasi aus dem Menschen rauskommt. Und da darf man niemals, niemals verlieren, dass das ein Geschenk ist und nicht, es ist keine lästige Aufgabe oder ein Job. Sonst darf man diesen Beruf nicht machen, weil da macht man sich das Heiligste kaputt. Das ist es einfach so.
Ja, gut, dann würde ich jetzt sagen an dieser Stelle vielen Dank und tschüss. Nein, super Abschlussworte, da kann ich kaum mehr was zu sagen. Das, was ich mir eigentlich zurechtgelegt hatte noch zu sagen, ist, dass ich finde, dass man auch bei euch ganz gut sieht, dass es nicht unbedingt notwendig ist, ja, so diese klassische Ausbildung zu machen und den Fokus auf die Technik zu legen, sondern dass die Technik auch im Endeffekt dadurch kommt, dass man einfach spielt und die Musik macht. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit manchen Kollegen und Kolleginnen spreche, dass es manchmal ja auch anders gesehen wird, dass so ein Fokus gelegt wird darauf, was kann jetzt jemand spielen, was kann er nicht spielen und dass da die Musik gar nicht mehr im Zentrum steht. Und die Musik erfordert dann bestimmt eine bestimmte Technik, die sich aus dem Spielen heraus ergibt. Und das ist genauso gut, das auch so rum zu machen. Und das kann dann auch an die Poppe führen, wo man dann nochmal versucht, sich irgendwas anzueignen oder nochmal neue Sachen einfach aus der Neugier heraus zu erfahren. Oder wie bei dir zu deinem ominösen Masked Singer Mentor. Wer ist denn dein Mentor?
Roman Kravchenko in Kitzing.
Roman
Kravchenko. Und er ist unfassbar. Er ist unfassbar.
Den googeln also, wir jetzt gleich alle.
Der krempelt mein ganzes Schlagzeugleben um. Also wirklich. Da ist so viel Kultur drin, da ist so viel Percussion drin, aber wirklich so afrikanisch, afrokubanisch und süd. Also, ne? Und diese Kultur wird ans Drumset gebracht. Aber ich spiele viele Percussion bei ihm, nimm es mit zu den Drums. Er erzählt mir eben so viel über diese Pulsgeschichten mit Klave, also eine Klave aber auch zu denken, nicht nur ein Viertelpuls. Also ein Viertelpuls mit einer Klave zusammen und diese Art von Stabilität, die das entwickelt, das sind Konzepte, die habe ich so noch nie gehört. Noch nie. Und also es ist unfassbar bereichernd. Er hat auch ein Buch geschrieben, also ich hoffe, dass er das bald veröffentlichen wird, weil das braucht die Drum-Community. Das ist ein Schatz, wirklich.
Sehr gut, werden wir auf jeden Fall alle recherchieren, ich auch nachher. Apropos recherchieren, apropos mehr Sachen über euch erfahren, apropos mehr erfahren über Funky Times. Ihr findet natürlich wie immer alle Informationen zu Funky Times und auch das, was ich zu euch gefunden habe, in den Shownotes. Das sind dann vor allem die Instagram-Links. Folgt Funky Times, damit ihr keins der weiteren Videos verpasst. Genauso solltet ihr natürlich auch diesen Kanal liken und abonnieren, damit ihr auch kein weiteres Interview hier verpasst. Das wäre sehr nett. Ja, genau. Mir hat es totalen Spaß gemacht mit euch und hat absolut meine Erwartungen erfüllt, die ich hatte an dieses Gespräch. Auch das so zu initiieren, dass ihr beide eingeladen seid, weil das wirklich total spannend war, auch beide Perspektiven zu hören. Super gut. Ich habe so ein bisschen die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Pimpi Panda, die Band. Da schweigen sie beide. Haha, das ist sehr gut. Aber Leo, du kennst bestimmt Vincent Golli, oder?
Vincent Golli?
Ich kenne den Vincent. Grüße gehen raus.
Du kennst, sehr gut. Ansonsten, da musst du auch Pimpi Panda kennen, weil Vincent Golli war der Schlagzeuger.
Ist das deine Band?
Ja, war seine Band. Ich glaube, dieses Projekt ist auch so ein bisschen gestorben. Das ist ähnlich cool, finde ich, wie Funky Times. Auch auf jeden Fall solltet ihr beide definitiv reinhören. Ist schon ein paar Jahre her. Die sind damals auch komplett durch die Decke gegangen, auch weil es einfach so jung und frisch und anders war, aber trotzdem auch so diesen Funky-Style hatte und so viele Reminiszenzen an alte Sachen hatte. Hier im Podcast kann man auch ein Interview mit Vincent Golli hören. Vincent ist auch einfach ein fantastischer Schlagzeuger, kann ich also nur empfehlen. Ich werde auch diese Empfehlungen, die ich hier für den Podcast jetzt genannt habe, hoffentlich auch in die Shownotes packen, sodass ihr auch sofort darauf zugreifen könnt, wenn ihr das wollt.
Auf jeden Fall.
Ja, also das wäre mein Tipp. Pimpi Panda hören.
Nice.
Ich habe es damals total gefeiert. Ja, wirklich mega geil. mega, mega geil. Live waren die auch so unfassbar. Geil. Ich kann aber auch empfehlen, dass wenn man euch irgendwie live zu packen kriegt, euch zu schauen und zu hören. Das war wirklich ein Fest und ein Ereignis. Das hat super viel Spaß gemacht auf dem Konzert. Genauso viel Spaß wie hier das Interview. Ihr seid jetzt live auch noch unterwegs, glaube ich.
Ja, eine Show haben wir noch in Leiden, Ende Dezember.
Okay, und im nächsten Jahr geht es dann trotzdem live nochmal weiter? Oder habt ihr gesagt, ach, das war jetzt so stressig, machen wir nicht mehr?
Nee, nee, nee. Also wir haben Blut. Also das war das schönste, die schönste Tour bis jetzt. Und die Spielfreude ist gerade einfach auf so einem hohen Level. Also ich würde am liebsten jeden Tag spielen gerade. Also es macht unfassbar viel Spaß.
Und, ja. Genau, also wenn ihr...
Hoffen wir, dass wir nächstes Jahr viele Gigs kriegen.
Euch abonniert, kriegt man auch sowieso mit, wann ihr wo spielt.
Genau, genau. Wir haben auch einen Newsletter, da kann man sich auch eintragen. Da kriegt man gezielt dann mit, wo wir spielen, weil mittlerweile bei Social Media geht einiges auch unter. Also selbst wenn man da jemandem folgt, man kriegt nicht immer alles mit und das ist ja alles so schnelllebig. Deswegen ist sowas dann nochmal ein bisschen direkter. Also wenn man Lust auf eine Show hat, der Newsletter ist da wirklich mit die beste Variante.
Sehr cool. In dem Sinne würde ich mich recht herzlich bei euch beiden bedanken. Vielen lieben Dank, Sebastian. Vielen lieben Dank, Leo, dass ihr hier mitgemacht habt, den Spaß mitgemacht habt. Fand ich sehr cool. Und ich wünsche euch super viel Erfolg, dass ihr weiter durchstartet mit Funky Times. Und ja, dass wir uns hoffentlich nochmal hier auf dem Kanal auch sprechen.
Hoffentlich.
In dem Sinne.
Hoffentlich.
Euch
hoffentlich.
Alles Gute. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank, dass wir da sein durften. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.